Ich glaube, die wenigsten Menschen gucken sich am Ende eines Films auch gerne noch den Abspann an. Bei uns zu Hause ist das ein bisschen anders. Ich würde mal behaupten, wir gucken nicht viele Filme, aber wenn wir da mal Zeit finden, als Familie zusammen einen Film zu gucken und der Abspann dann am Ende beginnt, dann sagen unsere Kinder meistens: Papa, Papa, nicht abschalten, vielleicht kommt da noch was. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so manch ein Abspann hat mich tatsächlich überrascht, da kam noch was. Römer 16, das Ende des Römerbriefs, liest sich so ein bisschen wie ein Abspann. Da werden dann nochmal ganz viele Namen erwähnt, wer was getan hat. Paulus grüßt einige Leute und man bekommt so den Eindruck, okay, das ist jetzt der Abspann, das Wesentliche ist vorbei. Was ich euch heute sagen möchte, ist: bitte nicht abschalten, da kommt noch was heute, okay? Kapitel 16, da steckt nochmal so viel drin. Wir glauben daran, dass jeder einzelne Text in der Bibel inspiriert ist, dass Gott durch jeden einzelnen Text in der Bibel zu uns reden möchte, auch durch so einen Abspanntext wie Römer 16. Die heutige Predigt ist tatsächlich meine letzte Predigt in der Römer-Reihe. Ich habe sie im Jahr 2020 begonnen. Wir haben jetzt 3 Jahre etwa durch den Römerbrief gepredigt und ich glaube, ich selbst habe wahrscheinlich am meisten durch diese so besondere Reihe profitiert. Und ich hoffe, dass diese Reihe auch für euch ein großer Segen war und euch viel Freude am Herrn und am Evangelium in eurem Herzen bewirkt hat. Die letzte Predigt habe ich überschrieben mit den Worten: zu guter Letzt. Zu guter Letzt. In Römer 16, die Verse 1 bis 27, da hat Paulus den wesentlichen Inhalt eigentlich abgeschlossen. Aber er möchte eben zu guter Letzt noch einige Dinge mitgeben, die ihm wichtig sind. Insgesamt sind es 5 Punkte heute. Zuerst einmal eine Empfehlung. Kommt, wir schauen uns die Verse 1 und 2 einmal an. Ich empfehle euch aber Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Wer von euch so ein bisschen mit den Paulusbriefen warm ist und sich ein bisschen auskennt, der wird wissen, an sich ist sowas charakteristisch für Paulus, dass er immer wieder mal für seine Mitarbeiter einsteht. Was aber hier in Römer 16, Vers 1 besonders ist, dass Paulus nur hier in diesem Zusammenhang das Verb empfehlen auch gebraucht. Das heißt, wir haben es hier heute mit einer ausdrücklichen Empfehlung zu tun. Was hier auch besonders ist, meistens erwähnt Paulus seine männlichen Mitarbeiter und steht für sie ein. In diesem Abschnitt empfiehlt er aber eine Mitarbeiterin, die Phöbe. Und da müssen wir uns ja erstmal die Frage stellen: wer ist Phöbe? Sie ist relativ unbekannt in der Bibel. Der Name Phöbe lässt darauf schließen, dass sie einen heidnischen Hintergrund hatte. Der Name Phöbe kommt aus der griechischen Mythologie. Das heißt, Phöbe ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Hätte Phöbe fromme Eltern gehabt, sie hätten sie wahrscheinlich Esther genannt oder Ruth oder Elisabeth oder Sarah, aber nicht Phöbe. Phöbe ist griechische Mythologie. Und umso besonderer ist hier aber die Kombination Schwester Phöbe. Das hat so ein bisschen den Effekt von Bruder Mohammed. Ja, da wissen wir, Mohammed hatte mal einen muslimischen Hintergrund, aber er ist jetzt Bruder geworden. Schwester Phöbe, griechische Mythologie. Ihre Vergangenheit wird in Römer 1 beschrieben, die gottlosen Heiden. Aber was das Besondere ist, sie ist jetzt Schwester Phöbe. Sie hat die rettende Kraft des Evangeliums in ihrem Leben erfahren. Gott hat sie hinzugefügt zur Familie Gottes. Ganz konkret in der Ortsgemeinde in Kenchrea. Das ist ein Ort, der liegt direkt neben Korinth. Von Korinth aus schreibt Paulus den Römerbrief. Das heißt, Phöbe ist in der Nachbargemeinde. Daher kennt er sie wahrscheinlich auch. Sie wird hier im Text als Dienerin der Gemeinde bezeichnet. Im Griechischen steht hier das Wort Diakonos. Und das hat zu einer kleinen Diskussion auch unter bibeltreuen Auslegern geführt. Nämlich die Frage: war Phöbe so etwas wie eine Diakonin? Hatte sie ein offizielles Amt in der Gemeinde? In 1. Timotheus 2, da sagt Paulus mit Verweis auf die Schöpfungsordnung, dass eine Frau in einer gemischten Versammlung in einer Gemeinde nicht leiten soll und ich lehren soll. Und das verstehen wir auch als Gemeinde so. Das ist unsere Position. Aber der Dienst einer Diakonin würde noch nicht automatisch jetzt gegen 1. Timotheus 2 widersprechen. Also es würde dem nicht widersprechen. Es wird damit nicht unbedingt kollidieren. Dennoch können wir nicht ganz sicher sein, ob sie wirklich Diakonin im offiziellen Sinne war, weil das griechische Wort Diakonos wird in der Bibel auch immer wieder erwähnt, einfach für Leute, die dienen. Jemand, der dient, ist ein Diener. Und das war Phoebe auf jeden Fall. Sie sticht als Dienerin in der Gemeinde hier hervor. Und Paulus verfolgt mit seiner Empfehlung für Schwester Phoebe ein doppeltes Anliegen. Paulus möchte, dass die römischen Christen diese Schwester aufnehmen und dass sie ihr Beistand gewähren. Wir müssen wissen, Phoebe ist eine alleinstehende Frau. Ihr Mann wird hier nicht erwähnt. Und sie wird von Korinth aus nach Rom reisen, wohlgemerkt mit dem Römerbrief im Gepäck. Den größten Brief der Bibel hat eine Frau überbracht, die Phoebe, den Römerbrief. Und Paulus setzt sich für diese Schwester im Glauben ein. Er will nicht, dass wenn sie als Frau alleine unterwegs ist in der Großstadt Rom, auf sich alleine gestellt wird. Er schätzt sie so sehr und er will mit seiner Empfehlung sicherstellen, dass die römischen Christen sich um alle Belange kümmern, dass sie sie herzlich aufnehmen, wie es unter Gläubigen der Fall sein sollte und dass sie ihr beistehen in allem, das heißt geistlich, emotional, finanziell, organisatorisch, rundum, all inclusive. Und dann nennt Paulus den Grund, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Ihr Lieben, was ist das für eine wunderbare Frau? Viele Menschen haben durch diesen Dienst, dieser alleinstehenden Frau, sehr, sehr viel Segen erlebt. Und am Ende sagt der große Apostel Paulus, es gibt wahrscheinlich keinen größeren Christen in der Kirchengeschichte, er sagt, sie war auch mir ein großer, großer Beistand. Das ist Phoebe, eine alleinstehende Frau, die ihr Leben dem Herrn ganz zur Verfügung gestellt hat, für viele Menschen ein Segen geworden ist, den wohl wichtigsten Brief der Bibel überbracht hat. Und wir sehen an Phoebe zum einen, wie kostbar und wie wichtig der Dienst einer Frau in der Gemeinde ist. Aber wir sehen an Phoebe auch, dass Gott sich gerade auch durch das Leben einer alleinstehenden Frau gewaltig verherrlichen kann. Ich musste an Gladys Aylward denken. Vielleicht kennen einige von euch Gladys Aylward. Gladys Aylward wurde 1902 in einer Arbeiterfamilie in England geboren. Sie erhielt nur eine begrenzte Bildung. Im Teenageralter kam sie zum Glauben und spürte recht früh den Wunsch, nach China in die Mission zu gehen. Als junger Teenager hatte sie 2,5 Pennies in der Hand und betete folgendes Gebet. O Gott, hier ist meine Bibel, hier ist mein Geld, hier bin ich, gebrauche mich. Sie bewarb sich bei einer Missionsgesellschaft. Diese Missionsgesellschaft hat sie abgelehnt aufgrund mangelnden Intellekts. Aber einige Jahre später hat sich für Gladys eine Tür geöffnet in Nordchina, in den Bergen von Nordchina. Dort konnte sie einer anderen Missionarin helfen. Im Zuge ihres Dienstes in China lernte sie ganz viele Waisenkinder kennen und nahm eins nach dem anderen auf. Im Jahr 1940 hatte sie 100 Waisenkinder, alleine 100 Waisenkinder. Während des Japankrieges musste sie mit diesen 100 Kindern über die Berge fliehen, hat selber fast ihr Leben verloren, aber brachte alle 100 Waisenkinder sicher ans Ziel. Jahre später gründete sie ein Waisenhaus und verbrachte ihr ganzes Leben im Dienst für den Herrn. Lieben, Gott kann sich durch das Leben einer alleinstehenden Frau gewaltig verherrlichen. Das sehen wir an Phoebe, das sehen wir an Gladys, das sehen wir an vielen anderen Frauen, auch in unserer Gemeinde. Einige von unseren alleinstehenden Schwestern bereiten sich gerade auf die Mission vor. Und ich bin so froh, es werden immer und immer mehr. Viele andere arbeiten so vorbildlich in anderen Bereichen der Gemeinde mit. Und ich möchte euch heute sagen, ihr Lieben, ihr seid nicht wegzudenken in der Gemeinde. Ihr seid so wichtig. Wir brauchen euch, wir lieben euch, wir schätzen euch. Wir würden euch immer weiterempfehlen. Aber es ist oft so schwer, alleinstehend zu sein. Und die Weihnachtszeit macht es auch nicht unbedingt besser. Es ist so ein Leiden, was gerade viele Schwestern in unserer Gemeinde sehr real erleben. Und deswegen gilt uns als Gemeinde genau das, was Paulus der Gemeinde schreibt in Rom. Nehmt sie auf und kümmert euch in jeder Hinsicht um sie. Damit ist nicht eine Sonderbehandlung gemeint, das wollen sie nicht, aber ein normales Dazugehören und mit einbeziehen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du mit Einsamkeit zu kämpfen hast, du kannst Gott deine Wünsche nennen. Du kannst für einen Mann beten. Das darfst du. Du kannst Gott deine Wünsche nennen. Weißt du, ich weiß nicht, was Gott für einen Plan für dein Leben hat, aber ich weiß eins. Gott möchte sich in deinem Leben gewaltig verherrlichen. Und er kann es, wenn du dich ihm ganz hingibst. Und ich möchte dich ermutigen, schau nicht nur auf das, was du nicht hast, sondern gib dich dem Herrn ganz hin, stell dich ihm zur Verfügung. Und er kann dich auch wie eine Phoebe gewaltig gebrauchen, um für viele ein ganz besonderer Segen zu sein. Das möchte ich dir heute mitgeben, liebe Schwester. Zu guter Letzt gibt es aber nicht nur eine Empfehlung, es gibt auch sehr, sehr viele Grüße in Römer 16. Und ich habe mir vorgenommen, ich will keinen Vers auslassen. Ich lese diese ganze Liste einmal durch. Zunächst einmal die Verse 3 bis 15. Da sagt Paulus, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Halspreis gegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epanetos, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Apostel ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, vermutlich Zwillingsschwestern, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn. Und seine und meine Mutter. Grüßt Asynkritos, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, auch wenn hier spannende Details vorhanden sind. Es sind viele Grüße. Insgesamt grüßt Paulus 26 Personen namentlich, aber insgesamt grüßt er noch mehr als 26 Personen. Einige nennt er nicht namentlich, zum Beispiel die vom Haus des Aristobul. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Aber insgesamt werden 26 Personen namentlich genannt. Um jetzt herauszufinden, wie viele Männer und wie viele Frauen Paulus grüßt, müssen wir uns eine spannende Frage stellen, nämlich die Frage, ob in Vers 7 neben Andronikus der männliche Junias oder die weibliche Junia erwähnt wird. Die Bibelübersetzungen sind sich da nicht ganz einig. Schaut mal, in der Luther steht, grüßt den Andronikus und die Junia, weiblich. Schlachter übersetzt, grüßt Andronikus und Junias. Und auch in der Elberfelder, das ist meine Lieblingsübersetzung, steht Junias, aber bei mir steht hier eine Fußnote und dann steht unten drunter oder Junia. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz klar, war das eine Frau oder ein Mann? Und die Unsicherheit rührt einfach daher, dass die griechische Form, die hier verwendet wird, je nach Akzentuierung, das ist so ein kleiner Strich im Griechischen, entweder eine männliche Form oder eine weibliche ist. Ja, das heißt, hundertprozentig können wir uns da nicht sicher sein. Aber es gibt doch aus meiner Sicht ein paar mehr Gründe, die für eine Frau sprechen, nämlich der, dass die männliche Form dieses Namens sonst außerbiblisch nie erwähnt wird in der griechischen Literatur. Aber der Name Junia sehr wohl. Das heißt, unser Pastor Viktor Kamniew hat alles richtig gemacht, dass er seine Tochter Junia genannt hat und nicht seinen Sohn Junias. Ja? Dementsprechend haben wir hier im Text 7 Frauennamen, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Frau ist, und 19 Männernamen. Auffallend ist auch, dass die Mehrzahl der Namen griechisch oder lateinisch sind. Das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass der Großteil der Gemeinde in Rom eher Heidenchristen waren, nur ein paar Judenchristen. Der Stil ist sehr, sehr freundschaftlich. Hier werden Personen erwähnt, die Paulus sehr nahe stehen. Einige stehen ihm vielleicht nicht ganz so nah, aber auch zu ihnen möchte er eine Verbundenheit ausdrücken. Nur einige sind seine Verwandte. Und dann folgt in Vers 16 eine Aufforderung zum gegenseitigen Gruß. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Jetzt wird spannend, oder? Wollen wir das heute einführen? wir machen es nicht. Warum ist der Kuss heilig? Der Kuss ist heilig, weil Heilige sich küssen. Okay? Gläubige in der Bibel werden als Heilige bezeichnet. Paulus greift hier etwas auf, das müssen wir wissen. Paulus greift hier etwas auf, eine Begrüßungsform, die auch in der damaligen Welt gang und gäbe war. Das ist bis heute so. In einigen Kulturen, da grüßt man sich mit Küsschen rechts und Küsschen links. Und Paulus greift hier also etwas auf, was in der Gesellschaft auch verbreitet war, aber sagt, ihr Christen sollt euch dadurch auszeichnen, dass die herzliche Verbundenheit, die ihr ja zueinander habt im Herzen, dass sie auch durch eine herzliche Begrüßung, in Klammern, die damals auch gang und gäbe war, zum Ausdruck bringt. Ich denke, die heutige Entsprechung kann für uns eine herzliche, geschwisterliche Umarmung sein. Wichtig ist, dass unsere Verbundenheit auch nach außen hin zum Ausdruck gebracht wird. Und dann lassen noch ein paar andere grüßen im zweiten Teil von Vers 16 und dann ziehe ich einige Verse vor aus den Versen 21 bis 23. Da sagt Paulus, es grüßen euch alle Gemeinden des Christus, es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister, und der Bruder Quartus. Das heißt, das sind jetzt Personen, die zur Zeit der Abfassung auch in Korinth waren, im Umfeld von Paulus. Und die haben gesagt, Paulus, wenn du den Römerbrief schreibst, grüß die mal von uns. Und das macht Paulus hiermit. Nebenbei wird erwähnt, der Finanzminister von Korinth ist auch gläubig, Erastus. In einem Nebensatz erfahren wir, dass Paulus den Brief nicht selber niedergeschrieben hat, sondern durch einen Schreiber, Tertius. Das ist so, als wenn der Kameramann auch mal kurz nochmal in die Kamera winkt. Und hier sehen wir viele, viele Grüße. Das heißt, zu guter Letzt finden sich im Römerbrief ganz viele Grüße. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, du sitzt hier und sagst, ja, ist ja vielleicht ganz spannend, aber was will uns dieser Text sagen? Ich möchte 4 Beobachtungen mit euch teilen auf der Basis dieses Textes. Einmal stellen wir fest, das Evangelium rettet Einzelpersonen. Das Evangelium rettet individuell. Die Liste dieser Namen ist eine Liste von erretteten Menschen. Und darauf setzt Paulus hier immer wieder den Schwerpunkt. Guck mal, 2 Beispiele, Vers 5. Grüßt Epanetos, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Er sagt, dieser Epanetos, der ist als Erster in ganz Asien zum Glauben gekommen. Vers 7. Grüßt Andronikus und Junia, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Apostel ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Er sagt, wenn ich an die beiden denke, denke ich an ihre Errettung. Die sind schon vor mir zum Glauben gekommen. Und wisst ihr, Römer 16 ist eine Liste von erretteten Menschen. Und ich finde daran Folgendes faszinierend. Das im Aufbau des Römerbriefs zu betrachten. Im ersten Kapitel des Römerbriefs stellt Paulus eine These auf. Er stellt eine Behauptung auf. In Römer 1, Vers 16 sagt er nämlich Folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Schaut mal, im ersten Kapitel, ganz am Anfang des Briefes, stellt er diese Behauptung auf. Diese Behauptung untermauert er in den ganzen weiteren Kapitel und am Ende kommt der Beweis. Hier habt ihr die Liste. Das sind Menschen, zu denen könnt ihr gehen, ihr könnt sie fragen. Die Kraft des Evangeliums ist in ihrem Leben wirksam geworden. Die Kraft aus Kapitel 1 wird wirksam in den Menschen von Kapitel 16. Das Evangelium hat eine rettende Kraft. Ich habe euch mal ein Bild von einem Tornado mitgebracht. Ihr Lieben, ein Tornado hat so viel Kraft. Er kann LKWs durch die Luft wirbeln. Das haben wir in Texas erlebt, während wir da waren zum Studium. Aber das Evangelium hat eine rettende Kraft. Der Tornado hat eine zerstörerische Kraft. Wenn der Tornado durch eine Stadt fegt, hinterlässt er eine Schneise der Verwüstung. Aber eins können wir hier am Text sehen. Wenn das Evangelium durch eine Stadt fegt, hinterlässt es eine Schneise von veränderten Menschen. Ihr Lieben, wir sehen hier in Römer 16 die Schneise, die das Evangelium in Rom hinterlassen hat. Menschen sind nicht mehr dieselben. Menschenleben wurden verändert. Sünden wurden vergeben. Und vielleicht sitzt du heute hier und hast die rettende Kraft des Evangeliums noch nie in deinem Leben erfahren. Ich möchte dich einladen, diesem Evangelium heute Glauben zu schenken. Das Evangelium ist eine Botschaft, Sie beginnt mit der schlechten Nachricht, dass du ein Sünder bist und Gott nicht gefallen kannst, egal was du tust. Du kannst dich nicht durch gute Werke erretten. Aber das Evangelium sagt uns auch, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Das feiern wir ja an Weihnachten, um Sünder zu retten. Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, er ist für die Sünder gekommen. Und er kann dich retten. Und mein Anliegen ist, dass du nicht aus diesem Gottesdienst gehst oder wenn du die Predigt im Livestream verfolgst, dass du nicht den Livestream ausschaltest, ohne die rettende Kraft des Evangeliums in deinem Leben erfahren zu haben. Jesus starb für dich und bietet dir heute Versöhnung an. Und wenn du das annimmst, wenn du kapitulierst und sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, dann möchte dich Jesus retten und dann erlebst du diese rettende Kraft des Evangeliums, die hier so viele Menschen in Römer 16 auch erlebt haben. Zu guter Letzt, wir finden diese Grußliste im Römerbrief und die Grußliste lehrt uns noch etwas. Das Evangelium schafft Beziehungen. Das Evangelium schafft Beziehungen. Das Verb grüßen. Also wer grüßt, hat eine Beziehung. Das Verb grüßen kommt hier in diesem Abschnitt so häufig vor, wie sonst in keinem Abschnitt der Bibel. Paulus hat so viele Beziehungen, mich fasziniert das. Er war ja noch nie in Rom und kennt so viele Leute in Rom schon namentlich. Es ist so schön, übergemeindlich Beziehungen zu haben. So viele Namen in der Bibel, wie hier erwähnt werden, finden wir sonst nur in Geschlechtsregistern im Alten Testament. Aber wisst ihr was, die Geschlechtsregister im Alten Testament, da geht es um biologische Verwandtschaftsbeziehungen. Y zeugte X, beziehungsweise X zeugte Y und Y zeugte daraufhin Z. Es sind familiäre Beziehungen. Es besteht eine Blutsverwandtschaft. Bei den Geschlechtsregistern geht es um Verwandtschaftsbeziehungen. Aber ihr Lieben, Römer 16 ist kein Geschlechtsregister. Römer 16 ist ein Errettungsregister. Ein Errettungsregister. Und das ist Gottes Gedanke. Es entstehen neue Beziehungen im Herrn. Ich freue mich so sehr auf Heiligabend. In diesem Jahr irgendwie nochmal ganz besonders. Ich freue mich nicht nur auf die Gottesdienste, darauf auch. Aber nach dem Gottesdienst haben wir als Familie circa 15 Personen zu uns eingeladen. Mit den meisten von ihnen verbindet uns keine biologische Verwandtschaft. Wir werden zusammensitzen aus mehreren Kontinenten, mindestens 3. Darunter sind Alleinstehende und Ehepaare, die zu uns eingeladen sind. Es sind Personen, die schon lange im Glauben sind. Und eine Person hat sich erst vor 4 Wochen bekehrt. Sie wird auch kommen. Und ich freue mich darauf, auf den Gedanken. Wir werden zusammen feiern. Unseren Retter Jesus Christus, der für uns in diese Welt kam, um uns zu retten von unseren Sünden. Und jetzt haben wir eine Beziehung zueinander. Ihr Lieben, das Evangelium schafft Beziehungen. Das ist Gottes Gedanke mit Gemeinde. Eine dritte Beobachtung aus der Grußliste. Das Evangelium spornt zum Dienst an. Paulus erwähnt so viele Namen. Und woran denkt Paulus, wenn er an diese Namen denkt? Schaut mal, Priska und Aquila, die für mein Leben ihren eigenen Halspreis gegeben haben. Und dann kommt ihnen diese Maria in Sinn. Und er sagt, Maria hat viel für euch gearbeitet. Andronikus und Junia, die saßen im Gefängnis für den Glauben. Sie sind ausgezeichnet unter den Aposteln. Urbanus ist ein Mitarbeiter in Christus. Dann denkt er an die Schwestern Tryphäna und Triphosa und er sagt, die haben im Herrn gearbeitet. Und dann denkt er an die liebe Persis und sagt, sie hat viel gearbeitet im Herrn. Ihr Lieben, das sind alle Personen, alles Personen, die sich dem Herrn völlig zur Verfügung gestellt haben. In Römer 12, Vers 1, da sagt Paulus, ich ermahne euch aber angesichts der Erbarmung Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein lebendiges Opfer. Völlige Hingabe angesichts des Evangeliums. Und dann sehen wir in Kapitel 15, wie sich die Hingabe bei Paulus zeigt. Er ist nur unterwegs mit dem Evangelium. Und in Kapitel 16 sehen wir jetzt, wie sich das auch bei anderen Menschen zeigt. Sie brennen für den Herrn und haben ihr Leben dem Reich Gottes völlig verschrieben. Ihre Motivation zum Dienst aber ist nicht eine Motivation, um ihr Heil zu sichern. Ihre Motivation kommt einzig und allein aus dem Evangelium. Meine Frage wäre, wenn Paulus uns heute einen Brief schreibt, was würde hinter deinem Namen stehen? Was würde er mit dir verbinden? Setzt du dich auch ein im Reich Gottes? Ich habe eine letzte Beobachtung anhand dieser Grußliste. Das Evangelium schafft Vorbilder, die lobenswert sind. Paulus lobt hier fast überschwänglich ganz viele Personen namentlich. Schaut mal in Römer 12, Vers 10, da hat Paulus Folgendes gesagt: In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das sollte das Miteinander in der Gemeinde sein. Und wir sehen es hier jetzt am Ende des Römerbriefs, wie Paulus genau das lebt. Er ehrt die Mitarbeiter. Ihr Lieben, wenn Paulus einen Brief an die Evangelische Freikirche Köln geschrieben hätte, würde er vermutlich so lauten: Liebe Heiligen aus Köln, ich grüße Irina Schneider, die sich unermüdlich dafür verwendet, das Gemeindehaus singend sauber zu machen. Ich grüße Alexandra Alberg, die viel arbeitet im Sekretariat mit ihren Helferinnen und dafür sorgt, dass die Pastoren keinen Burnout bekommen. Ich grüße die geliebte Schwester Maria Derksen, die seit Jahrzehnten als Witwe unablässig für die Gemeinde betet. Ich grüße Peter Enz, der die Kranken regelmäßig besucht. Ich grüße Jürgen Gessner, der die Tafelausgabe seit vielen Jahren jeden Mittwoch leitet. Ich grüße Julia Schneider, Nadine Bartel und Annette Martens, die mit ihren Teams unermüdlich in der Küche und in der Cafeteria arbeiten, damit der Gottesdienst im Untergeschoss fortgesetzt werden kann. Ich grüße Michael Löschke, der die Missionare und Missionskandidaten wunderbar begleitet. Ich grüße Alexander und Andreas Loschitz, die durch ihr Vorbild den Diakonendienst prägen. Und so weiter und so weiter. Wisst ihr, ich könnte hier noch sehr, sehr viele Namen nennen, wenn ich in die Reihen gucke. Und ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht alle nenne. Aber ihr sollt wissen, von uns als Pastoren, wir schätzen euren Dienst so sehr. Egal, ob er auf der Bühne geschieht oder im Hintergrund, da, wo ihn sonst keiner sieht. Wir schätzen ihn so sehr. Ihr Lieben, das möchten wir als Pastoren euch Mitarbeitern am Ende dieses Jahres sagen. Wir sind so dankbar. Wir wissen, ihr tut diesen Dienst nicht für uns, sondern für den Herrn. Aber wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, dieses Jahr war wieder extrem voll, oder? In diesem Jahr ist bei uns in der Gemeinde so viel gelaufen. Wir hätten es nicht machen können, wenn ihr nicht dabei wart. Deswegen würde ich sagen, jetzt nochmal einen Applaus für alle, auch nicht namentlich genannten Mitarbeiter. Ihr Lieben, lasst uns das nicht nur heute tun. Lasst uns in der Gemeinde eine Atmosphäre der Wertschätzung leben, dass wir immer wieder Mitarbeiter ermutigen für ihren Dienst. In Römer 16 gibt es aber auch leider Personen, die Paulus nicht lobt, die er nicht loben kann, vor denen er sogar warnen muss. Zu guter Letzt, das ist der dritte Punkt, eine Warnung. Ich lese die Verse 17 bis 18 erstmal. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Paulus warnt hier vor Irrlehrern. Irrlehrer, vor ihnen muss man immer auf der Hut sein. Man muss jederzeit, auch wir heute, mit Irrlehrern rechnen. Was kennzeichnet diese Irrlehrer? Paulus sagt einmal, sie lehren etwas entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Das heißt, die Christen in Rom haben das gesunde Wort Gottes bekommen. Sie haben das ganze unverfälschte Evangelium bekommen, ja nicht zuletzt auch nochmal mit dem Römerbrief. Und Paulus sagt, die Irrlehrer lehren was anderes. Etwas, was entgegen der Bibel ist, das ist eine Irrlehre. Dann sagt er, dadurch richten sie Parteiungen an. Ist ja klar, das Evangelium eint eine Gemeinde. Ja? Gemeindespaltung geschieht ja nur da, wo man sich auf Nebenschauplätze begibt. Da, wo wir das Evangelium im Fokus behalten und Christus, schafft er Einheit in der Gemeinde. Aber da, wo Lehrer etwas anderes verkündigen und einzelne Gemeindemitglieder etwas anderes glauben, entsteht eine Spaltung in der Gemeinde. Er sagt, sie dienen nicht Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Das heißt mit anderen Worten, sie versuchen nicht Gott zu gefallen, sie suchen ihren eigenen irdischen Vorteil. Das ist das Kennzeichen eines Irrlehrers und dabei machen sie schöne Worte. Ihr Lieben, das ist das Problem. Irrlehrer können häufig sehr, sehr gut reden. Man kann ihnen sehr, sehr gut zuhören. Denkt mal an Joseph Prince. Denkt mal an Joel Austin. Man findet sie überall bei YouTube. Sie sind begabte Redner, aber verkündigen ein falsches Evangelium. Und ich warne an dieser Stelle öffentlich, namentlich vor ihnen. Das macht Paulus auch an anderer Stelle. Paulus ist radikal. Eckhard Schnabel sagt über Paulus, er behandelt in seinen Briefen falsche Lehre nicht mit akademischer Distanz, sondern mit einer scharfen Klarheit, die kein Zweifel lässt, dass er nicht nur die von problematischen Lehrern vertretenen Positionen ablehnt, sondern diese selbst, also als Personen, von den Gemeinden fernhalten will. Und die Römer sind darin vorbildlich. Vers 19. Denn die Kunde von eurem Glauben ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Die römischen Christen waren nicht so naiv, dass sie den Irrlehrern auf den Leim gegangen sind. Aber Paulus sagt, das muss auch so bleiben. Das ist die Aufgabe einer jeden Gemeinde zu jeder Zeit. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Irrlehren auftischen. Das ist nicht meine Absicht. Eigentlich ist es entscheidend, das richtige Wort Gottes zu kennen. Dann erkennt man ganz schnell eine Irrlehre. Aber auf drei Formen eines verfälschten Evangeliums möchte ich ganz, ganz kurz eingehen. Es gibt zum einen das menschzentrierte Evangelium, das heute gepredigt wird in vielen Gemeinden. Es lautet ungefähr so: Du bist so wertvoll, in Klammern, das stimmt, jeder Mensch ist wertvoll, auf jeden Fall, da will ich nicht missverstanden werden. Aber das Evangelium lautet: Du bist so wertvoll und das hat Gott gesehen. Gott hat irgendwann auch deinen Wert erkannt. Und du bist sogar so wertvoll, dass sogar Gott kommen musste auf diese Welt. Was ist das für ein Evangelium? Das ist ein Evangelium, wo man sich als Mensch wichtig fühlt und wo Gott klein ist. Ihr Lieben, du bist wertvoll, ihr seid wertvoll, aber der Beweggrund für die Errettung liegt nicht im Wert des Menschen. Wir Menschen sind elende Sünder gewesen. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott hat dich nicht errettet, weil du der bist, der du bist. Gott hat dich gerettet, weil er ist, wer er ist. Deswegen hat er dich gerettet. Deswegen hat er sich entschieden. Und dann gehört alle Ehre Gott. Und dann gibt es das verkürzte Evangelium. Das verkürzte Evangelium lautet: Jesus liebt dich, komm zu ihm. Ist alles richtig, er liebt dich. Und die Einladung kommt zu ihm, steht. Alles, was gesagt wird, ist richtig, aber es ist nicht alles gesagt. Die Sünde wird ausgeklammert. In Gemeinden, wo das verkürzte Evangelium verkündigt wird, kannst du dich wohlfühlen in deinen Sünden. Du hast Jesus dabei und dein altes Leben. Der schmale Weg wurde breit gemacht. Flieht aus solchen Gemeinden. Das Evangelium verliert jede Kraft, wenn wir es verkürzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das ergänzte Evangelium. Du brauchst Christus plus. Ja, Errettung aus Glauben allein. Aber dann musst du ganz genau darauf achten, dass du heilig lebst, was grundsätzlich auch stimmt. Aber nur wenn du dann die Gebote auch wirklich einhältst, wirst du am Ende im Himmel ankommen. Das hört sich so fromm an. Aber wisst ihr, was der Knackpunkt ist? Dann ist das Heil, dann ist mein Heil doch wieder von meiner Leistung abhängig und nicht von Gottes Zusage. Es ist ein Christus plus deine Leistung, Evangelium. Liebe Gemeinde, ich möchte uns ermutigen, auf der Hut zu sein. Und je besser wir das Wort Gottes kennen, desto eher werden wir Irrlehren entlarven. Wir werden hier bei uns auch im nächsten Jahr das reine, unverfälschte Evangelium predigen. Dazu haben wir uns verpflichtet. Aber ich möchte dich ermutigen, auch wenn du bei YouTube unterwegs bist, wenn du dir Predigten anhörst, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, frag lieber mal einfach reife Christen, wie das Ganze einzuordnen ist. Es gibt leider auch so viel Müll. Und Paulus sagt: Habt auf sie Acht und weist sie von euch. Nachdem Paulus eine Warnung ausgesprochen hat, gibt es aber zu guter Letzt auch einen gewaltigen Zuspruch. In Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Hier finden wir wieder das göttliche Aber. Genau wie beim Thessalonicher Schluss, wenn ihr an die Predigt von Daniel Siemens denkt. Der Gott des Friedens aber. Die Christen in Rom sind angefochten. Du bist angefochten. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht durch Irrlehrer auf den falschen Weg gebracht werden. Das Leben ist oft so ein Kampf als Christ. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Wisst ihr, eigentlich ist der Sieg schon errungen. Wisst ihr, was mein Lieblingswort in der Bibel ist? Es ist das griechische Wort Tetelestai. auf Deutsch übersetzt, es ist vollbracht. Im Griechischen nur ein Wort. Und ihr Lieben, als Jesus am Kreuz hing und dieses Wort gerufen hat, Tetelestai, da hat er in dem Moment den Sieg errungen. Er ist der Nachkomme der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Ihr Lieben, wir kämpfen nicht mehr um den Sieg, wir kämpfen vom Sieg her als Gläubige. Aber wir leben noch in dieser Zwischenzeit. Der Sieg ist schon unser, wenn wir in Christus sind. Aber Gott lässt dem Satan noch einen gewissen Spielraum, bis er ihn am Ende der Zeit völlig vernichten wird. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. Und ganz ehrlich, Christian ist manchmal hart in dieser Zwischenzeit, weil der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht aktiv, wen er verschlingen kann. Das erklärt deine Kämpfe, die du als Christ immer noch hast. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Und Paulus weiß, dass wir in dieser Zwischenzeit viel, viel Gnade brauchen. Und diese Gnade spricht er den Gläubigen zu, indem er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wisst ihr, wenn Paulus das Wort Gnade am Ende des Römerbriefs erwähnt, dann wissen wir, was Gnade bedeutet. Er hat den ganzen Römerbrief uns Gnade erklärt. Und jetzt sagt er am Ende, diese Gnade sei mit euch. Lieber Bruder, liebe Schwester, diese Gnade sei mit dir. Diese Gnade brauchen wir jeden Tag, bis an dem Tag, wo Satan endgültig besiegt ist. Schaut mal, im Louvre-Palast in Paris steht ein sehr bekanntes Kunstgemälde. Dieses Gemälde heißt Schachmatt. Es zeigt auf der linken Seite in Rot den Teufel. Den soll es hier darstellen, wie er gegen einen jungen Mann Schach spielt. Der Teufel, wenn wir ihn genau anschauen, wirkt auf dem Bild siegessicher. Der junge Mann wirkt verzweifelt. Gemäß einer Erzählung kam einmal eines Tages eine Gruppe Prominenter in den Louvre-Palast für eine Tour. Unter dieser Gruppe war auch ein Schachweltmeister. Und sie haben eine Führung bekommen. Und als die Gruppe vor diesem Gemälde steht, erklärt der Tourguide, das hier ist das Bild von einem jungen Mann, der das Spiel gegen den Teufel verloren hat. Das Gemälde heißt übrigens Schachmatt. Und dann nimmt er die Gruppe und geht weiter zu den anderen Bildern, aber der Schachweltmeister bleibt vor diesem Gemälde stehen. Und er schaut es sich an. Er schaut es sich sehr genau an. Und er geht nicht mehr mit der Gruppe mit. Der Tourguide kommt zurück, weil er den Schachweltmeister da alleine vor dem Bild stehen sieht und fragt ihn daraufhin, was ist los? Daraufhin sagt der Schachweltmeister, wissen Sie was, ich habe mir dieses Bild jetzt mehrere Minuten ganz genau angeschaut und etwas stört mich an diesem Bild. Ich bin Schachweltmeister und mir fallen deswegen Dinge auf, die anderen Menschen nicht so einfach auffallen. Es gibt mit diesem Bild ein Problem. Das Bild trägt nämlich, wie Sie ja gerade gesagt haben, den Titel Schachmatt. Und genau das ist das Problem. Entweder müsste man das Bild ändern oder der Titel des Bildes müsste geändert werden. Schachmatt bedeutet, der Teufel hat gewonnen. Aber ich habe dieses Bild jetzt genau studiert und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, der König hat noch einen Zug. Und dieser Zug ändert alles. Lieber Bruder, liebe Schwester, manchmal fühlst du dich doch schon schachmatt. Wir leben in einer Welt, in der Satan noch umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, erleben wir als Christen auch in unserem persönlichen Leben mehr Niederlage als Sieg. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so. Und du denkst, was ist eigentlich los? Warum ist Christsein so kompliziert? Ich fühle mich wie in die Ecke gedrängt. Und dann höre ich von anderen Christen, ihnen geht's genauso. Alle so halb noch über Wasser mit dem Kopf. Einige sind vom Glauben weggegangen. Einige sind der Dekonstruktion gefolgt und glauben nicht mehr, wie wir es gelernt haben in der Gemeinde. Ich fühle mich manchmal so, als wenn Satan gewonnen hätte. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass dir heute sagen, der König hat noch einen Zug. Und genau dieser Zug ändert alles. Noch einen Zug. Und der wird in Römer 16, Vers 20 beschrieben. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Gib nicht auf, du bist auf der Siegerseite. Der letzte Zug muss einfach noch gespielt werden. Zu guter Letzt finden wir dann im Römerbrief einen würdigen Schluss. Es ist ein Lobpreis Und diese Verse möchte ich hier zum Abschluss auch mit uns lesen. Paulus schließt den Römerbrief mit den Worten: Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und nach der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schaut mal, am Ende geht der Blick von Paulus noch einmal nach oben. Er hat jetzt vieles Zwischenmenschliches in der Gemeinde geklärt, Grüße weitergegeben. Aber jetzt ist er am Ende dieses großen Briefes angekommen. Und sein Blick geht nach oben. Er schaut auf den Gott, der die Macht hat, die Gläubigen zu erhalten. Ganz ehrlich, der Lobpreis ist zwischendurch schon immer wieder durchgedrungen. Kapitel 5, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 11. Und jetzt kommt alles aus Paulus heraus. Gott ist der, der die Macht hat, die Christen im Glauben zu erhalten. Genau das tut Gott ja durch das Evangelium. Er hat die Macht, dich im Glauben zu erhalten, durch das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur Gottes Kraft zur Rettung, das Evangelium ist auch Gottes Kraft zur Erhaltung deines Glaubens. Und Paulus beschreibt hier das Evangelium mit vielen verschachtelten Sätzen, typisch Paulus. Er sagt, das Evangelium einmal ist die Predigt von Jesus Christus. Dann sagt er, das Evangelium ist die Offenbarung eines Geheimnisses. Dieses Geheimnis war lange Zeit verborgen, nämlich dass Gott schon immer Heiden und Juden retten wollte und aus ihnen ein Volk machen wollte. Und Gott hat den Zeitpunkt bestimmt, wo Paulus dieses Geheimnis des Evangeliums offenbar machen sollte. Die Offenbarung dieses Geheimnisses, da hat sich Paulus die ganze Zeit auf die prophetischen Schriften bezogen. Im Römerbrief auch sehr gut deutlich, das Evangelium kommt aus dem Alten Testament. Und Paulus möchte deutlich machen, Gott ist der Initiator seiner eigenen Heilsgeschichte und ihm gebührt alle Ehre. Die Nationen sollen ihm gehorchen und für ihn leben. Und nachdem Paulus das Evangelium so ausführlich erklärt hat, möchte ich abschließend den Römerbrief noch einmal kurz zusammenfassen. Der Römerbrief beginnt in Kapitel 1 mit der schlechten Nachricht, mit der Verlorenheit der Heiden, weil sie nicht Gott angebetet haben, sondern Geschaffenes. In Kapitel 2 zeigt uns Paulus auch die frommen Juden sind verloren, weil sie das Gesetz nicht halten können, auch wenn sie so fromm tun. In Kapitel 3 kommt Paulus im ersten Teil zu dem Fazit, ein logischer Aufbau des Römerbriefs. Also schafft kein Mensch es, den Maßstab Gottes zu erreichen. Alle sind Sünder. Das ist der erste Teil von Kapitel 3. Und dann kommt eine wunderbare Wende in Kapitel 3. Und Paulus sagt, das, was wir nicht tun konnten, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in diese Welt. Jesus hat den Maßstab Gottes komplett erfüllt, alle Gesetze gehalten. Und dann geht er ans Kreuz und stirbt stellvertretend für unsere Schuld. Und wenn wir darauf vertrauen, sagt Römer 3, wird die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Jesu Christi, uns angerechnet durch den Glauben. Und dann waren wir in Kapitel 4 in dieser Reihe und da liefert Paulus das Beispiel von Abraham als eine Illustration für diese wunderbare Wahrheit, dass Gott den Sünder durch Glauben rettet. Einfach nur durch Glauben, ein Geschenk, das angenommen werden muss. In Kapitel 5 sehen wir dann die Folgen dieser Rechtfertigung. Wir haben Frieden mit Gott. Am Ende von Kapitel 5 sagt Paulus, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen, durch Christus ist die Gnade in die Welt gekommen. Und da, wo die Sünde groß war, ist die Gnade übergroß geworden. Dann sind wir in Kapitel 6 und Paulus zeigt uns, wir haben eine neue Identität. Schau mal, wenn du wissen willst, wer du bist, schau nicht in den Spiegel, schau in die Bibel. Schau in die Bibel. Paulus sagt, du bist gestorben für dein altes Leben. Die Sünde kann dich nicht mehr versklaven. Du bist gestorben für dein altes Leben, aber auferstanden mit Christus zu einem neuen Leben. Du hast eine neue Identität in Christus. In Kapitel 7 werden wir von der Alltagsrealität eingeholt. Und wir stellen fest, wir leben aber auch noch im Fleisch. Es gibt noch dieses Gesetz der Sünde. Und Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, was ich nicht tun will, eigentlich nicht. Ich tue es trotzdem. Ihr Lieben, das ist doch unsere Erfahrung als Christen, oder? Wir versagen immer wieder. Und deswegen stellt sich am Ende von Römer 7 die Frage, wer wird uns retten? Und dann kommt die Antwort in Römer 8, Christus rettet uns und das Leben im Geist ist die Lösung. Wer im Geist lebt, wird die Werke des Fleisches nicht vollziehen. Dieser Geist setzt sich für uns ein, er vertritt uns im Gebet und er macht uns deutlich, nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in Kapitel 9 bis Kapitel 11, da verteidigt Paulus das Evangelium anhand von Israel. Israel ist der Elchtest für die Wahrheit des Evangeliums. Und er macht deutlich, auch wenn es zurzeit nicht so aussieht, weil viele Juden nicht glauben, Gott hat einen Plan. Und der Plan wird durchgeführt, trotz Tragödie. Und dann in Kapitel 12 bis Kapitel 16 kommt Paulus zum praktischen Teil des Römerbriefs und hat uns aufgezeigt, wie wir denn nun als Christen leben sollen. Und jetzt ist er ganz am Ende des Briefes angekommen. Und ihr Lieben, Paulus kann nicht anders. Er bricht in einen Lobpreis aus. Aber wisst ihr, was das Besondere an diesem Schluss ist? Paulus hat 13 Briefe geschrieben. Ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, damit ich nichts Falsches sage. Keinen der anderen 12 Briefe schließt Paulus mit einem Lobpreis. Wisst ihr warum? Paulus orientiert sich an der damaligen Briefform und deswegen endet er seine Briefe in der Regel mit einem Segenswort. Er nimmt die Form eines Briefes in der römischen Welt und füllt sie mit geistlichem Inhalt. Deswegen enden alle anderen 12 Paulusbriefe mit einem Segen. Aber hier, ihr Lieben, schließt Paulus nicht irgendeinen Brief ab. Hier schließt er den Römerbrief ab. Und ich habe den Eindruck, Paulus ist an dieser Stelle jede Form egal. Er bricht einfach in einen Lobpreis aus für dieses wunderbare Evangelium. Und er sagt dem aber, dem alleinweisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Amen.